Darüber spricht man nicht.
Oh, doch. Und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo, liebe Pelvic Queens.
Hallo und hallo, liebe Lena.
Ah, heute habe ich die Pelvic Queens als Erste begrüßt.
Ganz ungewöhnlich. Aber sie sind ja auch eigentlich wichtiger.
Das stimmt. Fast. Du bist nämlich genauso wichtig, weil ohne dich ist der Podcast nicht der Podcast, der sonst ist.
Denn ich habe heute wieder ein paar Quizfragen für dich mitgenommen.
Oh. Aber die bin ich gar nicht vorbereitet.
Über was sprechen wir denn heute?
Heute sprechen wir über ein Thema, das, glaube ich, allgemein schon bekannt ist, aber wir haben uns da ein bisschen ein Spezialgebiet herausgesucht, sage ich einmal. Und zwar, es geht um die Organsenkungen, aber in jungen Jahren. Weil mit Organsenkungen verbindet man ja sehr häufig schon das höhere Alter. Man denkt ja gleich, dass alles ja schlapprig wird sozusagen und absinkt.
Aber erst im Wechsel.
Genau. Und ich habe da erst vor kurzem auch wieder eine Patientinnenerfahrung gesammelt. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre doch ganz interessant, auch über dieses Thema zu sprechen. Kommt es zu Organsenkungen im jungen Alter? Wenn ja, warum? Und ja, wie schaut es dann in der Zukunft aus mit diesen Frauen?
Und jetzt starten wir gleich richtig los mit Zahlen, Daten, Fakten. Es kommt wieder mein Quiz für die Lena. Bist du bereit?
Ja.
Wir starten mal im Großen und Ganzen. Was würdest du denken, in Prozent sind Frauen weltweit betroffen von Organsenkungen? Wie viel Prozent der weiblichen Bevölkerung?
Ich würde sagen, um die 15%. Okay.
Es sind 39.
Was?
Ja, tatsächlich. Wobei, jetzt halte ich fest, das finde ich nämlich richtig, richtig spannend, dass 24% laut Fragebogen nur angeben, an einer Senkung zu leiden und diagnostisch, also bei einer Untersuchung, sogar die 45%-Marke gesprengt wird. Und das finde ich ziemlich spannend. Genau deswegen habe ich mir diese Studie ausgesucht, weil wir ja dann heute auch, wie du schon den Ausblick gegeben hast, wie schaut die Zukunft auf, vor allem wie erkennt man denn eine Senkung, dass da nicht immer nur das subjektive Gefühl eine Rolle spielt. Und das finde ich eigentlich echt erschreckend,
wow,
und ziemlich
das
crazy.
Ist eine sehr hohe Zahl, also mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
Und wir haben ja die Senkungen im jungen Alter. Was denkst du, sind denn die jungen Frauen, also unter 35, wie viele Prozent der weiblichen Bevölkerung sind da betroffen?
Also das müssten jetzt auf jeden Fall wenige sein. Ich sage 4%.
Und wieder liegst du falsch.
Ich bin so optimistisch.
Ja, das ist sehr optimistisch. Aber da hätte ich mich auch vertan. Es sind knappe 10%.
Wow, Wahnsinn.
Also wirklich, wirklich viele.
Unter 35.
Unter 35.
Das heißt, wir beide würden da noch reinfallen.
Ja, hallo, wir haben noch nicht den 30er geknackt.
30er Party wartet noch auf uns.
Genau, aber ja, also 10% der unter 35-jährigen Frauen sind von einer oder mehreren Organsenkungen betroffen.
Und du hast jetzt gerade erwähnt, dass vielen Frauen es vielleicht gar nicht auffällt und es nur bei einer Untersuchung rauskommt. Und deswegen, liebe Pelvic Queens, wollen wir euch heute auch allgemein über dieses Thema aufklären, damit ihr einfach vielleicht so Warnzeichen auch wahrnehmen könnt und ja, im Notfall auch wirklich mal zur Untersuchung geht, um euch das anschauen zu lassen. Denn eine Senkung ist kein Todesurteil, sage ich einmal, sondern eine Senkung, mit der kann man gut leben und man kann vor allem auch etwas dagegen tun, damit es gar nicht so weit kommt. Aber Judith, vielleicht starten wir mal ganz von vorne. Welche Organe können sich denn senken?
Ich musste immer an dein lustiges Reel denken, wo du so rausguckst von der Bettdecke für die Senkungsgrade. Tatsächlich können sich bei uns Frauen ja mehrere Organe senken, nämlich die Harnblase zum Beispiel, dann die Gebärmutter, der Enddarm. Aber natürlich kann auch dann, also ich habe auch ganz oft Patientinnen, die anrufen und sagen, ich habe eine Senkung meiner Vagina. Und oft meinen sie da halt die Scheidenwand, die halt natürlich auch irgendwie absenkt, abgesenkt werden kann. Zum Beispiel, wenn die Gebärmutter entfernt wurde.
Mhm.
Genau. Oder generell halt auch andere Teile des Darmes können natürlich der Ort und Stelle abweichen, wo sie denn eigentlich hingehören. Wenn natürlich nach unten hin, ja, alles abrutscht. Kann man sich ein bisschen vorstellen, finde ich, wie ein Geröll.
Ja, stimmt. Das beschreibt es auch gut. Und es ist nämlich auch oft so, dass nicht gezielt dieses Organ dann Probleme macht, sondern die Senkung als Ganzes dann Beschwerden auslöst, wie zum Beispiel ein Fremdkörpergefühl oder ein starkes Ziehen nach unten. Oder dann kann die Harnblase zum Beispiel auf die Gebärmutter drücken oder die Gebärmutter drückt dann auf die Harnblase, was auch wieder zu Inkontinenz oder so führen kann. Und dann wird es natürlich problematisch, wenn sich diese Zeichen schon so deutlich auch zeigen.
Mhm.
Viele Frauen sagen dann, ja, aber warum kommt es denn zu so einer Senkung? Und da gibt es natürlich auch zahlreiche Gründe, warum es überhaupt zu diesem Absenken kommt. Sollen wir aber aufzählen?
Machen wir wieder so ein Abwechslungsspiel.
Ich wollte gerade sagen, ja. Wir machen wieder unser Abwechslungsspiel. Das heißt, wir wechseln immer ab mit Antworten. Und die nichts mehr weiß,
die zahlt einen Aperol.
Passt, wir sind noch im Sommer, wir sind nicht beim Kaffee, sondern beim Aperol. Perfekt.
Okay, du darfst durchstarten, du hast letztes Mal verloren.
Und vorletztes Mal, glaube ich, auch schon, oder?
Okay.
Genetische Faktoren, das heißt, wenn genetisch die Mutter vielleicht schon eine Senkung hatte, ist auch die Chance höher, dass man selber eine hat.
Schwangerschaft.
Belastungen wie chronischer Husten.
Geburten.
Mhm. Pressen am WC.
Verdauungsprobleme.
Damit meinst du Verstopfungen zum Beispiel?
Genau, Verstopfungen oder eben generell auch, wenn man einen Blähbauch hat.
Mhm.
Mhm.
Fehlbelastung im Alltag zum Beispiel beim Heben und so weiter.
Der war gut.
Ja.
Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes.
Übergewicht.
Zu viel Zucker, also falsche Ernährung.
Mhm. Zu früher Sport nach einer Geburt.
Fehlende Rückbildung.
Hey, du baust auf meine auf, das ist unfair. Alter. Wobei wir heute auch das Gegenteil beweisen.
Mhm. Hormonelle Dysbalancen.
Mhm. Wechseljahre.
Fußfehlstellung. Drei, zwei, eins.
Oh je.
Wieder mal verloren. Ich glaube, du schuldest mir jetzt schon drei Aperolis.
Ja, ich hab's innerlich notiert. Es wird ein lustiger Abend für dich.
Ja, das stimmt.
Aber ich trinke sie mit, keine Sorge.
Darauf freue ich mich. Du hast ja auch eingangs schon erwähnt, du hast wieder mal Patienten, Feedback, Stimme, Erfahrung sammeln dürfen. Mich würde interessieren, hast du auch manchmal Frauen, die eben keine Geburt hinter sich oder keine Schwangerschaft, manche Frauen sind ja auch schwanger und können leider nicht gebären, aber hast du da auch Patientinnen, die, wo man es gar nicht irgendwie vermutet oder auch sie selbst vielleicht gar nicht vermuten?
Ja, es ist eher ein Einzelfall, aber genau so eine Patientin hatte ich nämlich jetzt vor kurzem. Und zwar, vielleicht darf ich euch da ein bisschen mitnehmen. Die Patientin ist noch keine 40, hat einen Kinderwunsch, hat aber noch keine Schwangerschaften hinter sich oder Geburten hinter sich. Und bei ihr ist die Senkung so stark, dass an manchen Tagen die Gebärmutter von heraußen sichtbar wird. Sie ist jung, sie ist total sportlich, sie ist sehr viel auf den Beinen beruflich, also kein sitzender Beruf, und ja, keine Verstopfungen, keine Verdauungsthemen, genetisch ist nicht so klar, werden wir vielleicht noch herausfinden, aber hier waren auch die Ärzte schon, ja, verwundert sozusagen, dass bei ihr die Senkung schon so stark ist.
Mhm.
Und natürlich ist bei dieser Patientin der Leidensdruck auch sehr hoch und vor allem auch die Angst im Hinterkopf, weil der Kinderwunsch eben derzeit sehr groß ist und ja, dann sich auch die Frage stellt, wie schaut denn eine Schwangerschaft dann aus, wenn die Gebärmutter schon so weit abgesenkt ist? Ist es denn überhaupt möglich, wie schauen dann die Beschwerden in der Schwangerschaft aus?
Das ist eine riesige Schwangerschaft, ja.
Genau. Und ich habe die Patientin, ich habe sie noch nicht so oft gehabt, aber wir haben ein sehr ausführliches Erstgespräch gehabt, habe sie auch vaginal untersucht. Mhm. Und es war wirklich so, dass die Gebärmutter sehr rasch spürbar war und der Beckenboden von seiner Kraft in Ordnung war, würde ich mal sagen. Natürlich mit Potenzial nach oben, aber nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellen würde, zu diesem Senkungsgrad passend.
Mhm. Also mehr Tonus, also mehr Muskelspannung, als was du erwartet hättest eigentlich.
Genau. Aber ja, also solche Fälle kommen, glaube ich, nicht so häufig vor, aber deswegen wollten wir auch über dieses Thema reden, weil vielen ist es eben gerade in diesem Alter vielleicht noch nicht bewusst oder weil sie noch keine Kinder gebärt haben, noch nicht bewusst. Wenn es dann einmal so ist wie bei dieser Patientin, dann bekommt man es natürlich selber mit.
Und das, finde ich, ist auch irgendwie mein Wunsch auch von dieser Folge, dass wir da ein bisschen einen Appell rausschicken an alle Mädels, würde ich jetzt sagen, unter 35 darf man sich noch Mädels nennen, dass man da auch aktiv bei der Routineuntersuchung, also bei der Vorsorgeuntersuchung, die Frauenärztin bittet, sich eben auch den Beckenboden und die Organlagen anzusehen. Weil ich frage das meine Patientinnen immer, egal ob sie jetzt zum ersten Mal da sind oder mal wieder zwischendurch, wann der nächste Gyn-Check-up ist, und fragt dann, okay, frage mal bitte die Frauenärztin oder den Gynäkologen, wie schaut es denn aus mit deiner Organlage? Mhm. Und dann sagen sie, boah, das hat mir meine Frauenärztin noch nie gesagt. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon sehr spannend. Mhm. Muss man auch wieder mal einen Frauenarzttermin ausmachen.
Ist gleich notiert.
Wann warst du das letzte Mal?
Bei meiner Spiralenentfernung.
Ah ja, das ist noch nicht so, ja.
Wird auch schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sein.
Oktober sowas, gell?
Wie lange habe ich schon Sex mit Kondom?
Oder auch weniger Sex.
Sex mit Kondom heißt nicht weniger Sex.
Okay, ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Ich hoffe, dein Freund hört nicht zu. Aber ja, also das finde ich auch immer sehr spannend.
Weil du gerade noch den Gynäkologen angesprochen hast, das war auch etwas, was die Patientin erzählt hat. Sie war bei einem Gynäkologen, der schon ja jetzt kurz vor der Pension steht. Und der hat zu ihr gesagt, ja, musst halt ein paar Übungen machen. Und das finde ich halt auch nicht die richtige Beratung. Sie war dann bei einer anderen Gynäkologin, die hat ihr dann plötzlich totale Angst gemacht. Und total einen Druck, warum sie nicht schon vorher Kinder haben wollte, warum sie jetzt erst draufkommt praktisch und dass ein Leben ohne Kinder ja auch ganz in Ordnung ist und hat da in Sachen reingesprochen, die sie eigentlich gar nicht wissen wollte in diesem Moment.
Ja, und wo auch eigentlich so die Grenze die nicht gewahrt wird, oder?
Und keine Empathie einfach da ist. Und da verstehe ich dann, dass das natürlich den Leidensdruck auch noch einmal mehr erhöht.
Das Wording und das Begleiten ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, vor allem bei Frauen, die eben noch ganz viele hormonelle Abenteuer vor sich haben. Denn also ich hatte auch jetzt eine Patientin, die habe ich jetzt gerade abgeschlossen, auch zum Thema Senkung, die war ja der gleiche Jahrgang wie ich. Keine Kinder, sportlich, keine Zusatzerkrankungen und so weiter. Und ich denke mal, da ist die Verhütung ein hormoneller Kreis, der einfach vor ihr noch steht, wie sie das weiterentwickeln wird. Dann vielleicht Kinder, also sie hat einen Kinderwunsch geäußert, aber noch nicht jetzt. Dann kommt aber noch eben eine Geburt, der Wechsel oder dazwischen nochmal eine Verhütung oder nochmal eine Geburt. Und genau da, finde ich, ist es einfach wichtig, den Frauen irgendwie ein bisschen eine Guideline zu geben, wie kann es aussehen. Wie kann es aussehen, wenn man vielleicht nichts macht und ja, einfach da empathisch im Wording sein, aber auch trotzdem ehrlich.
Ja, und bitte, liebe Pelvic-Win, sucht euch wirklich einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin, wo ihr euch wohlfühlt. Das macht nämlich so viel aus, ob man jemanden hat, wo es auf dieser Ebene auch passt, wo man das Gefühl hat, wenn es einmal eben zu einem weiteren Schritt wie einem Kind geht, wo man sich einfach gut beraten und aufgehoben fühlt. Und wir haben ja die liebe Birgit auch zu Besuch gehabt, eine Gynäkologin aus Oberösterreich. Und da waren wir ja beide total begeistert, wie sie eigentlich an ihre Patienten herantritt. Und genau so jemanden braucht man an der Seite.
Aber das finde ich immer schwierig. Ich muss sagen, bei meiner jetzigen Gynäkologin, wo ich bin, die finde ich total lieb. Ich habe mich auch in meiner Schwangerschaft aufgehoben gefühlt. Ich würde jetzt nicht sagen perfekt aufgehoben, aber aufgehoben. Dass man da immer so abwiegt, was ist denn irgendwie so ein bisschen unser Berufslaster?
Ja.
An Anforderungen an die Frauenärzte.
Ja, das kommt sicher dazu,
Da tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich auch echt lang schon hin und her überlege, ob ich nicht wechsle. Und dann frage ich mich, liegt es nicht doch an mir?
Ja, also ich glaube, man muss schon unterscheiden, wenn da wirklich solche Themen angesprochen werden, die da einfach keinen Platz haben.
Ja, das sowieso, ja.
Oder Verunsicherung gemacht wird, ungefragt. Ich glaube, das ist dann wirklich was Gravierendes, wo man sagen kann, okay, da sucht man sich jemanden Neuen. Wir schauen natürlich fachlich auch drauf. Das stimmt schon, da schauen wir durch unsere eigene Lupe. Das ist sicher was anderes, aber man spürt das, glaube ich, ob es passt oder nicht. Hast du gewusst, dass ich auch einmal schon geglaubt habe, dass ich eine Senkung habe?
Ich kann mich daran erinnern, du hast es nämlich schon mal erzählt, dass du dich vaginal selbst palpiert hast und da was gespürt hast und dann ziemlich panisch warst.
Und dann weißt du, warum? Warum ich panisch war?
Nein, warum nicht? Aber ich glaube, dass dich dann deine Frauenärztin sehr gut aufgeklärt hat, dass manche Gebärmutterhälse eben länger und kürzer sind und es natürlich auch ein bisschen auf die Stellung der Palpation ankommt, wie halt die Organlagen sind, genau, und Zyklusphase.
Ja,
aber nein, ich weiß nicht warum.
Liebe Pelvic Queens, bekommt bitte keine Panik, nicht so wie ich, keine Panik, wenn ihr euch selber den Finger einführt und euren Gebärmutterhals spürt. Mir hat einmal sie war tatsächlich auch Beckenbodenlehrerin, aber keinen Medizinberuf im Hintergrund, würde ich jetzt einmal sagen. Aber die hat mir bei einem Kurs gesagt, nein, man darf die eigene Gebärmutter nicht spüren, weil sonst hat man eine Senkung. Und ich habe das natürlich an demselben Abend gleich ausprobiert in der Rückenlage und habe mich selber palpiert und ertastet. Und da war sie, die Gebärmutter, spürbar, ganz deutlich, was ja auch nicht so schlecht ist, wenn man eine Spirale hat, weil dann kann man immer wieder ertasten, ob der Draht noch da ist. Oder
vor allem, wenn man ein bisschen paranoid ist, so wie du manchmal.
Ja, genau. Und ja, habe dann wirklich ganz lange geglaubt, dass ich vielleicht auch eine Senkung habe, weil Presten am WC habe ich gekannt von manchen Tagen verstopfungsmäßig und so weiter. Und dann bin ich wirklich zur Gynäkologin marschiert und habe gesagt, bitte schauen Sie mal noch, ob ich eine Senkung habe. Und die hat mir dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und sie hat zwar gesagt, nein, für das bist du viel zu jung, wo wir eben jetzt auch wissen, okay, zu jung gibt's eigentlich kaum. Aber in meinem Fall hat es gepasst. Ich war sehr erleichtert, habe das dann auch gedanklich abschließen können. Aber bitte, man muss wirklich, auch wir, immer wieder abwägen, was wir hören, was wir lernen, was wir irgendwo sehen. Körper sind so individuell. Es ist immer so individuell, je nach Zyklusphase, ob die Gebärmutter weiter absenkt oder nicht. Anatomie ist individuell, also bitte mal nicht sofort in Panik verfallen, wenn da irgendwas spürbar ist.
Wenn du jetzt aber dich bei manchen Dingen, bei unserem Ping-Pong oder bei den Patientengeschichten jetzt ertappt hast, dass dein inneres Rad läuft und du denkst, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen, dann schau einfach gerne auf unserer Website vorbei und schnapp dir unseren kostenlosen Beckenboden-Check unter www.pelvicqueens.com. Da erfährst du, ob dein Beckenboden Unterstützung braucht oder ob du genauso deinen Körper weiterhin gut unterstützen kannst, wie du es bereits machst.
Jetzt haben wir noch gar nicht diese wichtige Frage geklärt. Warum kann es denn auch in jungen Jahren zu einer Senkung kommen? Genau darum dreht sich ja heute die Folge. Warum zum Beispiel hat meine Patientin so eine schwere Gebärmuttersenkung?
Also ich habe wirklich ein bisschen auch im Vorfeld und auch aufgrund von meinen Patientinnen schon mehrmals recherchiert. Es gibt keine guten Studien, es gibt keine perfekte Literatur, wo man sagen kann, das ist der Auslöser, das ist der Auslöser. Und ich finde, da schließt sich auch der Kreis wieder, dass einfach jede Frau super individuell ist. Was ich eben bei meiner Patientin eben vermutet habe und wo wir dann auch das Training angepasst haben und umgestellt haben, war, dass sie sehr stark im Kraftsport verankert war und da einfach so viel, was ja prima ist, Core-Spannung hat, aber zum Core, also zum Rumpf, gehört halt auch der liebe Beckenboden. Und der war halt nicht mit an Bord. Und wenn man sich vorstellt, dass eine 1,60 Meter Frau mit, keine Ahnung, knapp 60 Kilo, 100, 120, 130, 140 Kilo hebt, und der Druck natürlich nach unten ausweicht, kann es schon, wenn vielleicht ein bisschen eine Fehlstellung vom Fuß oder sei es Pressen am WC, genetische Disposition, auch wenn das immer nur so dann ganz Mini-Einflüsse sind, eben glaube ich schon eben das Große und Ganze negativ beeinflussen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und was bei der Anamnese meiner Patientin hervorgestochen ist, war, dass sie sehr starke Allergien hat, mit sehr viel Husten und Niesen.
Ah ja.
Und da sind wir wieder bei diesem chronischen Husten.
Ja.
Und man darf echt nicht unterschätzen, was das mit dem Körper macht. Und man hört es vielleicht, ich bin auch ein bisschen angeschlagen und habe die letzten Tage auch extrem viel husten müssen. Und es wird für den Beckenboden wirklich anstrengend nach der Zeit. Also ich habe jetzt keinen Tröpfchenverlust oder so, aber man merkt einfach, der Druck, der weicht so stark nach unten. Und wenn man sich vorstellt, dass sich das halt wirklich über Monate
Jahre
zieht, also dann ist es irgendwo verständlich, dass da die Organe jedes Mal nach unten gedrückt werden, der Beckenboden geschwächt und belastet wird.
Ja, und oft ist es halt einfach auch, ich habe gestern gerade ein Beratungsgespräch gehabt, also auch das bieten wir an, liebe Pelvic Queens, schreibt uns ein E-Mail oder macht es über das Kontaktformular, wir nehmen uns liebend gerne Zeit, euch einmal ein bisschen aufzuklären und zu beraten, ganz unverbindlich und kostenlos. Und da war eben auch das Thema, dass eine Podcast-Hörerin, die ist über den Podcast zu uns
Hallo,
gekommen.
Liebe Hörerin.
die eben gesagt hat, es ist so super, genau wie wir es immer erzählen, so ganz, ganz typisch schleichend gekommen. Und sie hat dann auch in ihrer Geschichte sich selbst ertappt, dass sie sagte, ich habe kein Beckenbodenthema, aber es hat schon vor einigen Jahren damit angefangen, dass ich, wenn die Blase voll war, Tröpfchen verloren habe, eben genauso wie sie immer erzählen. Und die eben jetzt auch mit einer riesengroßen Senkung, also riesengroß, was ist riesengroß, aber für sie riesengroß, mit einer Senkung zu tun hat. Und sie hat auch gesagt, es ist eben so gemeinschleichend gekommen. Und sie hat gesagt, eigentlich war es schon immer da mit dem Rückenschmerz. Mhm. Also das für sie eigentlich ist schon ein Laster, dass sie ewig seit den Kindern, die jetzt mittlerweile schon groß sind, mitzieht. Und sie aber das nie als Warnzeichen des Beckenbodens oder der Strukturen, die halt einfach das kleine Becken abschließen und stabilisieren.
Ich verstehe es.
Ja, total.
Weil also, woher sollst du diese Brücke schlagen? Also wenn man kein anatomisches Know-how hat, denke ich beim Rückenschmerz nicht gleich an meinem Beckenboden.
Ja.
Aber deswegen hört uns zu und beobachtet euren Körper.
Genau. Und auch da ist halt einfach jetzt die Behandlungsstrategie, dass ihr halt einfach den Beckenboden gut trainiert. Und was wir da schon auch immer empfehlen, ist, dass man sich auch vielleicht eine Gynäkologin sucht, die eine PSA-Anpassung macht, wenn man eben sagt, man hat einen stehenden Beruf, man ist viel auf den Füßen, man hat vielleicht kleine Kinder, denen man die ganze Zeit hin und her muss oder man macht halt gerne Sport, dass man da den Körper halt schrittweise unterstützt, aber schon auch als realistisches Ziel vielleicht abwiegt, das PSA wieder weniger oder bis hin gar nicht mehr zu verwenden. Und da wurde wirklich der Appell, sucht euch ein PSA, das passt, das gut angepasst ist.
Möchtest vielleicht für ein paar Pelvic-Queens, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, erklären, was ein PSA ist?
Ja, ich bleibe schon wieder mit meiner Bubble. Gell? ein PSA kann ganz unterschiedlich aussehen. Man kann sich vorstellen, wie vielleicht ein Würfel oder ein Ring, der einfach die Organe hält. Also
das heißt, man führt es ein wie ein Tampon?
Ja, genau. Und die Organe können sich da dann drauflegen und sinken halt nicht weiter ab. Also es ist wie
Eine Stütze,
ja. Mhm. Genau. Und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Formen von Pessaren, aber die müssen halt gut sitzen. Mhm. Sie müssen für die Frau angepasst sein.
Angenehm.
Weil ich hatte letztens gerade wieder eine Patientin, wo ich finde, dass viel zu früh ein PSA angewandt wurde, nämlich mit, nicht einmal knapp 6 Wochen nach der Geburt.
Mhm.
Finde ich persönlich zu früh, weil jetzt die Senkung nicht gar gravierend. Ja, und die Senkung war jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie, wenn die Gebärmutter rausfällt für die Patientin oder man ist sie sichtbar, ja, dann ist es, glaube ich, schon nochmal was anderes. Aber wann, ja, die Senkung noch im Rahmen vom Frühwochenbett ist.
Ja, ist schon sehr früh.
Und wenn er dann auch vielleicht die Größe nicht passt, was dann wiederum zu Schmerzen führt. Also da wieder Appell, sucht euch eine Gynäkologin oder einen Therapeuten, der viel Erfahrung hat in PISA-Anpassung und nicht einfach eins mitgibt und sich das nie wieder ansieht.
Ja.
Vor allem mit dem Hintergrund, man kann es wieder wegtrainieren.
Genau. Und ich glaube, das ist eine Frage, auf die wir auf jeden Fall noch eingehen müssen. Was hat denn Beckenbodentraining jetzt mit der Senkung zu tun und warum ist es gerade in den jungen Jahren, wenn noch keine Schwangerschaft besteht, so extrem wichtig?
Du hast es erst, oder wir haben es beide erst schon mehrmals angesprochen, warum senken sich Organe ab? Weil eben der Beckenboden nicht mehr die Spannkraft hat, die Organe oben an Ort und Stelle zu halten. Und wenn der zu schwach ist, kann natürlich ein kräftigendes Beckenbodentraining helfen oder natürlich auch, wenn eine Dysbalance da ist, also auch wenn Spannungsverhältnisse da sind, dass man da die Waage einfach findet zwischen einer guten aktiven Beckenbodenspannung, die aber nicht in eine Verspannung führt.
Und es gibt ja auch so viele tolle entlastende Beckenbodenübungen.
Oh, ja, an die habe ich gar nicht gedacht.
Auch total angenehm sind für die Frauen, wenn sie mal wieder so ein arges Druckgefühl nach unten haben. Die nehmen die Positionen ein und fühlen sich gleich um einiges besser. Und diese Patientin, von der ich vorhin erzählt habe, die ist auch Kundin bei uns und macht das Kräftigungsprogramm. Und sie hat gesagt, sie hat das anfangs nur 3 oder 4 Wochen gemacht und hat sofort Verbesserungen gespürt.
Also die Unterpositionen.
Innerhalb kurzer Zeit.
Mega. Und auch das, dass man da muss ich physiologisch, weil wir sagen ja immer, genau mit dem werben wir ja nicht, dass man sagt, oh, in 4 Wochen, in 6 Wochen merkst du die gravierende Veränderung deines Lebens, weil sie einfach physiologisch gar nicht möglich ist. Aber schon das, dass man halt wahrnimmt und einfach ein bisschen eine Spannung reinbringt, sei es jetzt durchs Atmen, durch Positionen, durch Durchblutung, bedeutet das einfach schon Stabilität, da muss sich der Muskel physiologisch halt noch gar nicht umgebaut haben.
Ja.
Und eben Umkehrpositionen sind für mich der Bringer.
Ja, total. Und ich finde es so steil, dass diese Frauen teilweise wirklich so schnell die Verbesserungen merken. Aber wie du sagst, spielt natürlich auch die Wahrnehmung mit und wenn vielleicht schon vorher auch einmal Training irgendwie Teil des Lebens war, dann geht es vielleicht auch noch einmal schneller. Aber es war auch bei dieser Patientin die Hauptmessage am Schluss, sie soll einfach wieder in die Routine kommen und dieses Training regelmäßig machen und mal schauen, ob es die Verbesserungen auch wieder gibt, weil sie jetzt halt so ein bisschen schleifen lassen. Und ja, ich bin total gespannt auch auf ihre Erfahrungen.
Wenn du dich jetzt fragst, wo finde ich das Programm? Entweder eben über unseren Beckenbodencheck oder du schaust dich gleich auf unserer Website um nach unserem Pelvi-Lift-Programm. Also Lift wirklich wie heben. Wir heben deinen Beckenboden und deine Organe und das funktioniert richtig gut.
Vielleicht noch eine Side-Info, weil über die Senkung des Enddarms haben wir noch gar nicht gesprochen. Ein Zeichen, das auch viele vielleicht gar nicht so ernst nehmen, was aber auch schon ein Zeichen für eine Senkung vom Enddarm ist, ist, wie gut funktioniert denn deine Entleerung, deine Stuhlentleerung? Ist es manchmal vielleicht so, dass du das Gefühl hast, du musst am Damm einen Druck ausüben mit dem Finger, damit du dich gut entleeren kannst? Dann könnte das schon ein Zeichen sein, dass innen der Enddarm leicht abgesenkt ist.
Ich habe das so eine crazy Patienten-Story. Ich glaube, dir wird ja doch gar nie dazu erzählt.
Erzähl, bitte.
Ich kann es eigentlich jetzt retrospektiv gesehen gar nicht mehr glauben, dass sie mir das erzählt hat.
Okay, möchtest du sie
teilen? Ja, unbedingt, weil es so crazy ist. Patientin, übergewichtig, diagnostizierte Enddarmsenkung, sehr präsente Frau, also so sehr groß, eben ja auftreten, in der Baubranche tätig, also auch ein sehr rauen Spruch. Und sie kommt zu mir das erste Mal in die Praxis und das war, weiß nicht, ein Jahr oder ein halbes Jahr, nachdem ich selbstständig gemacht habe, also jetzt auch noch nicht, ich habe einfach noch nicht so ganz so viele Patientinnen einfach mit dem Typus gehabt. Und dann, also wirklich, das waren ihre Worte. Sagt sie, ja, zuerst Anamnese und dann sagt sie, ja, beim, also jetzt zensierte Sprache, beim Scheißen muss ich mir immer die Stickerl Holz einstopfen, damit ich ausscheißen kann. Und ich so, what?
Wo einstopfen? Vaginal oder?
Vaginal, damit sie einen Druck nach hinten zusammenbekommt, damit einfach eine Entleerung stattfinden kann. Und ich hätte gerne eigentlich meinen Blick gesehen. Ich war ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen.
Aha.
Weil erstens einmal halt das Wording, ja.
Ja.
Ja, und einfach so, mein Finger habe ich es halt schon öfters gehört, aber dass man sich etwas baut, bastelt, formt, keine Ahnung. Ja, da habe ich dann nicht ins Detail gefragt.
Wahnsinn.
Habe ich schon wieder voll verdrängt.
Interessante Geschichte. Aber ja, wenn es noch nicht so weit ist, dass man wirklich von innen dagegen halten muss, aufgrund dieser Vorwölbung vom Enddarm, dann ist es für viele meistens der Druck auf den Damm von außen.
Crazy. Aber ja, also auch hier wieder, ich glaube, da leiden ganz viele Frauen still.
Ja.
Eben, oder auch vielleicht unbewusst, weil eben gerade das, du hast es so schön angesprochen, das Zyklische halt auch ist, dass manchmal vielleicht nur ein, zwei Tage da ist und dann ist es ja wieder weg. So kurz vor der Periode zum Beispiel oder wenn sich halt zwei unglückliche unter Anführungszeichen Zufälle treffen, Periode plus eine Bergwanderung mit der Family.
Mhm.
Und ich glaube, das ist wirklich was, wo du, liebe Pelvigreen, jetzt mal einen ganzen Monat beobachten darfst, wie geht es dir? Wann treten Themen auf und welche Themen sind es denn?
Seid achtsam, hört auf euren Körper und probiert ihn so gut wie möglich wahrzunehmen. Und bitte, wenn ihr Fragen habt oder euch bei irgendwelchen Zeichen unsicher seid, meldet euch bei uns, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine DM auf Social Media. Wir sind für euch da, wir haben ein offenes Ohr und wir suchen auch gemeinsam die passende Lösung für dich.
Ein wunderschöner Abschluss. Wir wünschen euch in diesem Sinne noch einen wundervollen Tag und danke fürs Zuhören.
Danke und ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicwins.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.